Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Mandy Schielke herzlich willkommen. Sind Sie unterwegs, während Sie uns zuhören? Im Auto, im Bus, zu Fuß oder auf dem Fahrrad? Podcast hören geht ja prima, währenddessen wir uns von einem Ort zum anderen bewegen, auch wenn es nur vom Schlafzimmer in die Küche ist. In dieser Echtzeitfolge werden wir viele Distanzen überwinden, überall auf der Welt. Das Unterwegssein interessiert uns. Wie immer schauen wir uns das aus vier verschiedenen Perspektiven an. Hier schon mal ein Mini-Überblick über das, was Sie erwartet.
Bis die Sonne aufgeht, sind wir unterwegs.
Unterwegs ist, wer sich auf dem Weg irgendwohin befindet, auf Reisen oder einfach draußen.
Für mich geht es beim Spazierengehen eben auch darum, neugierig auf einen Ort zu sein und mich zu fragen, warum ist der so, wie er ist.
Ich hätte gern ein Rennrad, immer funktionieren.
Radfahren in Delhi. Nicht nur Anfänger haben Schwierigkeiten.
Das Wetter ist einfach zu extrem.
Der Verkehr ist die Herausforderung.
Ich flieg in meinem Flugzeug.
Das bedeutet schon mal, dass man von Mexiko aus anruft, wegen wohl in Deutschland liegt noch irgendeine Kiste und die muss dann unbedingt nach Mexiko fliegen.
Kleinbusse sind in Kenia eins der Hauptverkehrsmittel. Viele verbringen einen großen Teil ihrer Lebenszeit darin, auf der Fahrt zur Arbeit, zu Verwandten, zum Sport.
Ein Thema, vier Facetten. Wir probieren heute unterschiedliche Fortbewegungsversionen aus. Laufen, Fahrrad fahren, ins Flugzeug steigen, das kennen wir ja alle mehr oder weniger. Wir erzählen hier Geschichten von Menschen, die das auf sehr intensive und mitunter auch extreme Weise praktizieren. Da lässt sich auf jeden Fall was lernen. Wir sind unterwegs in dieser Echtzeit auf Reisen. Das hat mit Inspiration, Ferien und im besten Fall auch mit Erholung zu tun. Es gibt aber auch Menschen, die beruflich ständig unterwegs sind. Sogenannte Onboard-Couriers etwa, Flugkuriere. Sie fliegen auch mal nur für die Auslieferung eines wichtigen Dokuments etwa um die Welt. Olaf Abels ist so ein Kurier. Hallo, Herr Abels.
Ja, hallo, Frau Schielke.
Sagen Sie, was für Objekte liefern Sie denn so aus? Gab es da mal was ganz Besonderes?
Also das eine war mal ein Ersatzteil für einen kaputten Schiffsdiesel in Seoul oder auch ein Dokument, ein Vertragsdokument. Ich habe auch schon mal einen gebrauchten Computer durch die Welt geflogen. Aber in der Regel ist es oft Material, das die Industrie braucht, meistens ist es die Automotive-Industrie, um dann eben Autos zu bauen. Das ist halt, hängt mit dem Just-in-Time-Prinzip zusammen. Es wird nur so viel gelagert, wie es unbedingt sein muss. Und wenn dann irgendwann mal von irgendetwas zu wenig da ist, dann wird eben geguckt, wo ist das Material? Also das bedeutet schon mal, dass man von Mexiko aus anruft, wegen wohl in Deutschland liegt noch irgendeine Kiste und die muss dann unbedingt nach Mexiko fliegen. So schaut es aus.
Okay, das klingt natürlich dann auch ziemlich spontan, nicht so planbar, vielleicht sogar konspirativ. Wie genau darf ich mir denn die Arbeit eines Flugkuriers vorstellen?
Ja, also da haben Sie schon genau den richtigen Punkt angesprochen. Es ist praktisch 24/7 Standby-Betrieb. Und ich werde oft gefragt, wenn ich zurückkomme von irgendwelchen Reisen, na, wann musst du denn wieder los? Wann geht's denn bei dir wieder weiter? Dann sage ich, ja, wenn das Telefon klingelt oder wenn eine WhatsApp kommt und jemand mich fragt, kannst du gerade schnell nach China oder nach Mexiko oder nach USA oder vielleicht auch ganz woanders hin? Weil es ist wirklich ein Dauer-Standby-Betrieb. Meine Partnerin sagt immer, ich habe hier so meinen Hebammenkoffer da schon parat stehen. Also steht ein Rucksack mit allem Möglichen gepackt, wo nur noch das letzte Add-on drauf muss. Aber 95% ist fertig, ich kann sofort los. So muss man sich's vorstellen.
Also maximale Flexibilität höre ich daraus. Ja. Welche Voraussetzungen muss man als Flugkurier noch so erfüllen?
Es ist eben dieser Anspruch, also Zero Tolerance. Die Dinge müssen funktionieren und man darf sich auch von Problemen nicht beirren lassen. Also jeder, der mal geflogen ist, der kennt das. Flughafen ist voller Menschen, die Schlangen sind lang und das darf sie aber alles nicht aufhalten. Flüge kommen verspätet an und es geht aber pünktlich weiter und das heißt, ihre Zeit am Boden beim Umsteigen ist reduziert und sie müssen es trotzdem schaffen. Es ist ein absolutes No-Go, dass wegen sowas dann so eine wichtige Mission irgendwie schief geht. Das heißt, sie müssen irgend so einen Wix finden. Wie kommen sie an den Schlangen vorbei? Wo finden sie Wege, dass sie einfach durchkommen, ohne jetzt irgendwelche Katastrophen auszulösen mit der Brechstange? Aber man darf auch nicht so freundlich sein, sich hinten anstellen. Man muss einfach einen richtigen Weg finden.
Also ein bisschen Dreistigkeit gehört auch dazu.
Ja, ja, genau. Ich sage immer so eine charmante Dreistigkeit. Und das Netteste, was mir in dem Zusammenhang passiert ist, das war in Frankfurt am Flughafen. Das war auf einer Reise nach Chennai. So, und das war so eine Situation. Da war an der Sicherheitskontrolle, die war relativ nah am Gate. Das war so voll und es gab auch diese Priority Lane nicht. Und ich hatte wirklich echt Bedenken gehabt, dass ich am Ende nicht pünktlich zu meinem Lufthansa-Flieger kommen. Und da sah ich hinter der Kontrolle, sah ich eben zwei Damen, die sahen sympathisch aus und die hatten gerade die Kontrolle hinter sich. Da habe ich quer über alle Menschen rüber gerufen, von wegen, geht ihr auch nach Madras? Und dann guckten die ganz erschrocken und nickten. Und dann habe ich gesagt, okay, super, haltet bitte den Fuß in die Tür, ich muss unbedingt mit. Und wirklich auch in der Lautstärke, dass die Sicherheit, die haben alle geguckt. Und dann ging irgendwie auch alles ein bisschen schneller und am Ende, also ich habe meinen Flug bekommen und dann während des Fluges haben wir uns dann noch kurz unterhalten, ein bisschen angefreundet, das war ganz nett. Dann sind wir in Indien angekommen und da wusste ich, wie es ging. Also ich bin schnell aus dem Flugzeug rausgerannt, damit ich da in der Immigration noch ganz weit vorne stehe. Und dann kamen so die ganzen anderen Passagiere und dann ganz, ganz hinten kamen dann die beiden Damen. Ne? Und dann habe ich nach hinten wieder rübergerufen, wo bleibt ihr denn? Ich stehe hier schon die ganze Zeit und nichts geht. Und dann tigerten die beiden dann auch so nach vorne, die ganzen lokalen Passagiere, Menschen aus Indien, fingen dann an, sich zu beschweren. Ja, so geht das ja nicht, die müssen sich auch hinten anstellen. Da habe ich gesagt, she's my wife. Und dann, aha, und dann sagt mir sie, und die andere, sag ich, wife number two. Und da mussten die Inder selber lachen und dann war es schon wieder gut. Und das war so eine wirklich der nettesten Geschichten, die man so mit diesem freundlichen sich einfach durchsetzen so erleben kann.
Ich sehe schon, also Sie haben jedenfalls eine ganze Menge zu erzählen von Ihren Reisen, die Sie als Flugkurier unternehmen. Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass bei Ihnen zu Hause da immer so ein Notfallköfferchen für den schnellen Abflug bereitsteht. Sie leben in München, genau. Wahrscheinlich auch nicht so weit vom Flughafen entfernt. Wie familientauglich ist so ein Job?
Das kommt drauf an. Also ich wohne tatsächlich in München in der Innenstadt, in Haidhausen. Mhm. Und wenn, jetzt muss ich rechnen, also wenn der Abflug ungefähr 2 Stunden in der Zukunft liegt, das kann ich schaffen. Das ist zwar sehr, sehr sportlich für mich persönlich, aber das ist halt der Job.
Das ist ja wirklich total interessant. Das heißt aber, bei privaten Reisen und Aktivitäten, die Sie eine Stunde mehr vom Flughafen wegbringen, sind eigentlich gar nicht drin.
Jein. Die Aufträge sind aber auch nicht alle so, dass sie wirklich so ad hoc sind. Also jetzt gerade, wo wir sprechen, kann es sein, dass mich jemand fragt, morgen früh München, Houston, weiter nach Mexiko irgendwo. Und dann ist auch viel Zeit zur Vorbereitung.
Ist alles eine Frage der Perspektive, was Zeit, ja, so genügend Zeit zu einer Reisevorbereitung angeht.
Ja, klar.
In welche Weltgegenden verschlägt es Sie da so? Jetzt haben Sie auch schon Houston genannt. Wo sind Sie sonst noch so?
Ach Gott, überall da, wo die deutsche Industrie erfolgreich Geschäfte macht, muss ich stolzerweise sagen. Also China ist sehr, sehr groß im Rennen gewesen. Philippinen, ich gucke jetzt gerade mal auf die Landkarte, Australien. Ein Job hat mich nach Neuseeland gebracht, das war toll. Und der spektakulärste Auftrag, das war tatsächlich eine Reise nach Ushuaia. Das liegt in Argentinien, in Feuerland, also wirklich am Ende der Welt. Und das war immer mein Wunsch, dort mal hinzukommen. Und das ist so weit weg. Und das habe ich nicht für möglich gehalten, dass ich da mal hinkomme. Und dann hat sich das ergeben. Also ich war in Mexico City, habe einen Auftrag gehabt von Deutschland nach Mexiko. Und das ist auch alles sauber durchgelaufen. Und ich war praktisch schon wieder auf dem Weg gedanklich zurück nach Hause, nach München. Dann kam ein Anruf von wegen, wir brauchen dich dringend, du musst nach Brasilien, wenn es geht, nach Brasilien und dort etwas holen und nach Ushuaia fliegen. Und da habe ich gesagt, ja, okay. Und wir waren in der Corona-Zeit und das Reisen war halt nicht so einfach, ne? So, und dann ist es aber alles gut ausgegangen und ich saß dann abends im Flieger von Mexico City nach Sao Paulo und 2 Tage später war ich dann in Ushuaia am Ende der Welt, aus dem Nichts heraus, und es war also atemberaubend.
Haben Sie denn dann, wenn Sie dann da in Feuerland sind, an so einem Ort, wo Sie sich auch immer erträumt haben, mal hinzugehen, haben Sie dann auch noch ein bisschen Zeit oder ist das mit dem Rückflug dann ganz eng oder können Sie das dann entscheiden, sodass Sie auch noch ein bisschen was davon haben, dass Sie an so entlegene Orte kommen?
Ja, also generell ist das Setup so, dass man total eng durchgetaktet wird. Die Bezahlung läuft ja auch dann, also so hin und zurück. Ne? Aber da habe ich schon auch gesagt, da würde ich gerne, also mindestens einen Tag noch länger bleiben und das wurde dann auch ermöglicht und also ich erinnere mich noch, bin dann wandern gegangen in so einem Canyon dort, wo ja wilde Pferde draußen waren, eine unwahrscheinlich klare Luft, die klarste und klarste Luft, die ich jemals irgendwie eingeatmet habe. Und gerade wenn man auch so viel Zeit im Flugzeug verbringt, ja, dann steigen sie in Ushuaia aus und haben sowas.
Das haben Sie schon angesprochen, Sie sind viel unterwegs, 15 bis 20 Tage im Schnitt.
Also im Moment ist es tatsächlich so, also so diese Zeit, wo man so 20 Tage im Flugzeug unterwegs ist, im Moment ist das nicht so. Ne? Im Moment ist, der ganze Markt hat sich verändert, das ist die aktuelle Lage. Also die Auftragslage ist aktuell tatsächlich deutlich weniger als früher. Das hängt mit auch mit dem mit dem wirtschaftlichen Stand in Deutschland zusammen. Firmen sind vorsichtiger und es wird einfach auch weniger, es wird nicht mehr so viel produziert und das merkt man ganz deutlich. Also diese Frachtaktivitäten gehen zurück und dann eben auch dieses Produkt.
Ich habe auch noch mal eine Frage zu der Fracht, also zu den Dingen, die Sie da so von A nach B transportieren. Sie wissen ja eigentlich immer, was das ist oder glauben zu wissen, was das ist. Sie haben da ja auch eine ziemlich große Verantwortung, denke ich. Wie gehen Sie damit um?
Richtig. Es ist Zero Tolerance. Es darf unterwegs nichts schiefgehen. Man ist dafür verantwortlich und ist sozusagen eine persönlich begleitete Fracht. Das ist wirklich das Premium-Produkt der Luftfracht. Und wenn mich einer fragt, was ich dabei habe, sage ich, das ist irgend so ein Ventil mit der Nummer sowieso und davon habe ich 1000 Stück dabei und es sieht so und so aus.
Jetzt haben Sie von Ventilen gesprochen, 1000 Stück. Das heißt, das ist kein Handgepäck, oder doch?
Das kann beides sein. Also ich habe schon ganz kleine Dinge gehabt im Handgepäck. Dann habe ich aber auch schon 900 Kilo dabei gehabt. Die habe ich von Frankfurt nach Peking geflogen. Das waren, glaube ich, 10 Gepäckwagen, die dann in Peking da aufgereiht waren. Also da geht wirklich alles.
Okay, hat schon ein bisschen was von so einer Agententätigkeit. Können Sie denn, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass Sie vor allem auch dieses Reisen einfach total gern mögen und das auch alles noch so ganz überraschend und spontan. Was finden Sie noch toll an Ihrem Beruf?
Es ist einfach der Spaß daran, ständig neuen Umwelten ausgesetzt zu sein. Man trifft immer neue Menschen. Im Flugzeug ist es so, in der Regel sind es alles Fremde, die ihnen begegnen. Sie haben aber eine Gemeinsamkeit. Sie fliegen auf der gleichen Route von A nach B und das verbindet sie in irgendeiner Form. Und ich komme immer, wenn ich aus der Welt zurückkomme, fühle mich immer reich beschenkt. Also ich erlebe wunderbare Dinge unterwegs, weil ich auch immer Ausländer bin. Also ich bin Ausländer im Ausland und habe durchweg positive Erfahrungen gehabt. Und die Leute helfen mir irgendwie auch überall und das ist total schön.
Olaf Abels, Flugkurier, Unternehmer, Vielreisender hier in der Echtzeit, in der es um Geschichten von Reisen geht. Herr Abels, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen und viele Grüße nach Berlin.
Und jetzt lernen wir Alex kennen, einen Extremläufer oder Extremspaziergänger. Alex ist Anfang 30 und geht regelmäßig stundenlang spazieren, besonders in New York, wo er lebt. Aber er sucht auch bewusst Städte auf, die nicht besonders fußgängerfreundlich sind, zum Beispiel Orlando in Florida oder Los Angeles. Alex ist sogar schon mal zu Fuß 8 Tage lang von New York nach Philadelphia gelaufen, vor allem um zu schauen, ob er das überhaupt hinkriegt. Dabei dokumentiert er seine Spaziergänge, er schreibt Newsletter, macht Fotos und veranstaltet manchmal auch Gruppenspaziergänge. Vivian Schütz war mit ihm 4 Stunden in der Nähe von New York City in New Jersey spazieren.
Wait, wait, wait.
Where I grew up in Iowa is not a walking place. It's very rural. My high school was in the middle of a cornfield outside of town, so I had to take a bus or drive.
In Iowa, wo ich aufgewachsen bin, ist es sehr ländlich. Meine Schule war von einem Maisfeld umgeben und nur mit Auto oder Bus zu erreichen.
When I moved to Chicago for school, that's when I learned, like for the first time in my life, that you don't need a car. So I started walking a lot.
Als ich fürs Studium nach Chicago gezogen bin, habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es auch ohne Auto geht. Da habe ich angefangen, viel spazieren zu gehen.
I mean, a lot of people, they do take walks, but you take it to the next level.
Viele Leute gehen ja gern spazieren, aber nicht stundenlang.
I just feel like when you move for a long period of time, like, it takes a while to get into it, you know.
Es dauert eine Weile, bis ich richtig reinkomme.
So that's why the long walks are great, because suddenly it's like a surrender to moving and we're just like here.
Deswegen sind lange Spaziergänge so toll. Da kann man sich der Bewegung voll hingeben und ist einfach da.
Walk sign is on. Walk sign is on. Walk sign.
All right, so we'll take a right here.
Hier nach rechts.
And we'll get on the main drag that will take us pretty much where we need to go. I'm removing myself from like my cell phone. I'm not on my phone. I check the map every now and then, but it's like I'm so here right now that I've escaped.
Ich bin bewusst nicht am Handy. Also eigentlich nur, um die Route ab und zu nachzuschauen. Und ich bin total hier und ziehe mich in gewisser Weise ja auch von der Welt zurück.
You could look at it two different ways. Like you could say I'm so in the world right now. Or the way that like our society functions, it's like, oh, I'm actually so removed from the world right now. Because I'm not on the internet, I'm not on my phone, I'm not on the... I'm not listening to music.
Man kann es so oder so sehen. Entweder bin ich voll im Hier und Jetzt, oder ich bin, wenn man sich unsere Gesellschaft anschaut, eigentlich total abgekapselt von der Welt, weil ich eben nicht im Internet bin und keine Musik höre.
Which is hard to do that, because we're so used to not...
I mean, there are walks sometimes where I'm like, oh man, I'm so bored right now. And you feel that urge, you're just like, I... I want to get on my phone and check my Instagram or something, you know. And
manchmal, wenn ich richtig gelangweilt bin, dann verspüre ich schon den Drang, Instagram zu checken.
That's a really interesting thing to contend with, you know, to be bored.
Ja, das ist schon interessant, Langeweile einfach mal auszuhalten.
When you're on your feet, you're forced to contend with your surroundings. You're forced to like deal with them and be in them. And I think when you're in a car, even a bicycle, it's like speed abstracts the landscape.
Wenn du gehst, bist du gezwungen, dich mit deiner Umgebung zu beschäftigen. Im Auto oder selbst auf dem Fahrrad wird durch die Geschwindigkeit allein alles um dich herum abstrakter.
How you doing? You know what's funny is you can start walking certain places. You go some places and you go, hey, how you doing? People are like, hey, hello, let's say hi to you and stuff. It's like funny to see where that starts.
Es ist immer witzig zu beobachten, ab wann die Leute anfangen, sich zu grüßen. Also ab wann es zu unangenehm ist, nicht Hallo zu sagen.
It's not that they actually want to say hello. It's just like, there's so few people in the area that it's almost too awkward not to say hello.
Got it. Is walking for you some form of activism?
Geht's für dich beim Spazieren auch um so eine Art Aktivismus?
I think there is elements of protest involved. When I go home to Iowa, I love to walk Iowa. And I'll always find these really curious things and tell my family about it. And they're like, oh wow, I had no idea that was even a thing here. And I think part of walking anywhere is like accessing a history and being curious about a place, wondering why it is a certain way.
Ich glaube, da steckt schon ein bisschen Protest drin. Also für mich geht es beim Spazierengehen eben auch darum, neugierig auf einen Ort zu sein und mich zu fragen, warum ist der so, wie er ist? Ich glaube, es wäre gut, wenn die Menschen mehr auf ihre Umgebung achten würden.
If there was a form of advocacy or protest, it's like to be more, paying more attention to your surroundings.
Ja, achtsam wahrnehmen, was um uns herum geschieht, das geht eigentlich nur im Schritttempo. Passend zur Ferien- und Urlaubszeit sind wir unterwegs in dieser Echtzeitfolge und reisen jetzt nach Indien. Da steigen wir mit echten Frühaufstehern aufs Fahrrad. Welche Herausforderungen das neben der Uhrzeit so mit sich bringt, hat Luisa Becher für uns rausgefunden.
Sonntagmorgen, 4.30 Uhr. Mein Wecker klingelt. Das Aufstehen fällt schwer. Aber es lohnt sich. Die Sonne geht auf und in Indiens stickiger Hauptstadt ist fast so etwas Exotisches wie frische Luft zu erahnen. Trotz der frühen Uhrzeit sind schon viele Menschen unterwegs. Deli schläft nie. Ich bin mit der Radsportgruppe Deli Cyclists verabredet.
Morning.
Am Treffpunkt stehen schon um die 20 Leute, alle bereit zur Abfahrt. Sie tragen hautenge Radlerhosen, getönte Brillen, reflektierende Oberteile. Unter den vielen Inderinnen und Indern wartet auch eine Deutsche, Juliane Drews.
4.45 Uhr und das heißt, juhu, wir fahren Fahrrad.
Viele trainieren hier für den härtesten Triathlon der Welt, den Ironman.
So you're cyclist yourself?
No, not at all.
Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die Deli Cyclists stellen sich nebeneinander auf. Lastwagen und Rikschas drücken sich an ihnen vorbei. Gaurav Vatva organisiert die Fahrradtouren. Er gibt noch letzte Anweisungen zur Strecke. Dann geht alles ganz schnell. Die bunte Gruppe rast los.
Okay, und wir fahren.
Radwege gibt es nicht. Es geht vorbei an Ladenzeilen und Baustellen. Straßenverkäufer bauen ihre Karren mit Gemüse und Obst auf.
Oh je, Kreuzung liegt vor mir. Die fahren Autos, ist grün. Ich kann es ehrlicherweise nicht sagen, weil es fahren sowieso einfach alle, wie sie wollen.
Die Straßen sind voll. Es wirkt chaotisch. Manche Autorikschas haben keine Blinker. Dann heißt es einfach, Hand raus. An einem Berg funktioniert meine Gangschaltung plötzlich nicht mehr.
Jetzt muss ich bremsen. Und jetzt sind alle anderen weggefahren.
Ich habe die Gruppe bereits nach 10 Minuten verloren. Radfahren in Delhi. Nicht nur Anfänger haben Schwierigkeiten. Auch die Profis der Delhi Cyclists klagen.
Das Wetter ist einfach zu extrem. Im Sommer ist es zu heiß, Dehydrierung, Hitzschlag drohen. Im Winter aber kannst du früh morgens nicht sehen wegen des Nebels. Ich sage jetzt Nebel, aber eigentlich ist es Smog.
Traffic is the challenge.
Der Verkehr. Der Verkehr ist die Herausforderung. Und Falschfahrer. Außerdem kann es gefährlich sein, alleine zu fahren, wenn du einen Platten hast oder so. Deswegen fahre ich nur in der Gruppe.
Die Idee für die Gruppe hatte Gaurav Vatva vor 15 Jahren. In den ersten Wochen seien sie nur 3-4 Leute gewesen. Dann wurde die Gruppe immer größer, die Touren immer länger.
Dann sind wir 200 Kilometer weit gefahren, dann 600, dann 1000, 1500, von Delhi nach Mumbai. Das war die verrückteste Tour.
Mittlerweile ist aus der kleinen Hobbyradgruppe ein Verein mit eingetragenem Markennamen geworden. Jeden Mittwoch und Sonntagmorgen treffen sich die Delhi Cyclists, um gemeinsam zu trainieren. Wegen der Hitze im Sommer startet die Gruppe schon um 5 Uhr früh. Für viele geht es danach direkt weiter zur Arbeit. Das erfordert Disziplin. Was motiviert die Teilnehmer?
Fahrradfahren ist für mich richtig gut, um Stress abzubauen. Das habe ich irgendwie immer vermisst. Radfahren hat mein Leben verändert.
Das Endorphin, das nach dem Training freigesetzt wird. Ich fühle mich so voller Leben nach der Tour.
Mich motiviert es, hier meine Freunde zu treffen, mit ihnen nach der Tour einen Kaffee zu trinken, das Lachen, die Gespräche.
Radsport wird in Indien immer beliebter. Mittlerweile spielt auch der Klimaschutz eine Rolle. Einige größere Firmen zahlen ihren Arbeitnehmern Prämien, wenn sie mit dem Rad zur Arbeit kommen. Gaurav wünscht sich vor allem eins von seiner Regierung.
Kümmert euch um die Jungen. Wir brauchen gute Straßen, gute Parks, wo man sicher Fahrrad fahren kann, sodass sich auch die Eltern sicher fühlen. Wen auch immer ich frage, warum gibst du deinem Kind kein Fahrrad? Die Antwort ist immer dieselbe. Was, wenn etwas passiert? Was mache ich dann?
Immerhin. Im Süden Delhis wurden in den letzten Jahren neue Fahrradstraßen gebaut. Auch wenn es wahrscheinlich noch dauert, bis die Stadt wirklich fahrradfreundlich ist. Radfan Juliane ist auch in Neu-Delhi nicht von der Straße zu kriegen.
Bevor ich nach Indien gezogen bin, egal wie gut sie Indien kannten oder ob sie es gar nicht kannten, aber alle hatten den Ratschlag, lass die Räder zu Hause. Und ich habe gedacht, nee, ich höre jetzt mal nicht auf euch und bin super dankbar, dass ich meine Räder hier habe.
Stress abbauen durch Extremfahrradfahren in Neu-Delhi. Und auch wenn die Stadt mitunter irre versmogt ist, kommen Radfans gar nicht raus aus dem Schwärmen. Das Gefühl, selbstbestimmt und selbstwirksam zu sein, lässt alle Widrigkeiten in den Hintergrund rücken. Wie wir unterwegs sind, sagt ja viel über uns aus. Über unsere Werte, unsere Fitness, unser Alter und auch über unsere finanziellen Verhältnisse. Wie viel Zeit wir uns nehmen, wie flexibel wir sind und so weiter und so weiter. In den Ferien wiederum werden viele Menschen deutlich experimentierfreudiger, schon deshalb, weil das Gewohnte ja abwesend ist. In Nairobi steigen wir mit Antje Diekans jetzt in den Bus.
Busbahnhof in Nairobis Innenstadt. Mitten zwischen Hochhäusern drängeln sich bunt bemalte Busse. Anwerber, sogenannte Touts, versuchen die Passagiere auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt keine Fahrpläne. Die Busse fahren los, wenn sie voll sind. Je mehr Fahrgäste, umso mehr lohnt es sich für die Anwerber, die auf Kommission arbeiten. Das Busgeschäft in Kenia ist hart umkämpft und sich durch den Verkehr zu schlängeln ist kein einfacher Job. Mein Fahrerin Anastasia Wainaina.
In unserem Land ist es hart, einen Matatu, einen Kleinbus zu fahren. Es gibt viele Staus. Überall sind Leute auf den Straßen, aber der Verdienst ist in Ordnung, wenn du alles gut organisierst.
An dieser Haltestelle steigen vor allem Studierende ein, die zur Uni wollen. Viele Matatu-Betreiber versuchen, sie mit lauter Musik anzulocken. Offiziell gibt es in Kenia seit einigen Jahren Bestimmungen, wie viele Fahrgäste in einen Bus dürfen. Auf der Rückseite prangt ein Aufkleber mit der Zahl. Bei den kleinen Bussen sind es 14 Passagiere, bei den größeren 33. In Nairobis Innenstadt halten sich die Fahrerinnen und Fahrer auch meist daran. Hier gibt es zu viele Polizeikontrollen. Aber sobald es aufs Land geht, rutschen alle zusammen, erzählt Studentin Gardenia Vacera. Sie hat sich eins der leiseren Matatus ausgesucht und versucht auf der Fahrt zu lesen.
Wenn es nicht anders geht, rücken die Leute. Das ist zwar unbequem, aber ganz normal. Man gewöhnt sich daran.
Ihr Mitfahrer Joseph Mutua ist da etwas weniger tolerant. Er mag es gar nicht, wenn andere auch noch ihren halben Hausstand mit in den Bus bringen.
Diese Erfahrung willst du nicht machen, aber das erlebst du immer wieder. Die Leute haben eine Menge Gepäck. Alle rutschen, damit es noch reingequetscht werden kann.
Kleinbusse sind in Kenia eins der Hauptverkehrsmittel. Viele verbringen einen großen Teil ihrer Lebenszeit darin, auf der Fahrt zur Arbeit, zu Verwandten, zum Sport. Die Matatus sind viel besungen, wie vom Matata featuring Ben Soul. Da klingt es sehr romantisch, wenn es mit der neuen Flamme etwas enger auf den Sitzbänken wird. Wer es eiliger hat oder nicht auf den Standardrouten unterwegs ist, nimmt dagegen oft ein Boda Boda, ein Motorradtaxi. Auch hier gilt, ein Passagier darf offiziell hinten drauf. Doch oftmals werden es deutlich mehr, sagt Fahrer Rogers Shimenga.
It is risk, but you know fuel is very high, so that.
Das ist ein Risiko, aber die Spritkosten sind so hoch. Wenn du nur eine Person fährst, verdienst du nichts daran. Darum nehmen wir zwei oder drei Leute mit. Dann haben wir wenigstens etwas Geld, das wir mit nach Hause nehmen.
Für die Passagiere wird es billiger, wenn sie sich zu mehreren auf den Rücksitz quetschen. Platz ist da aber auch für anderes, erzählt Fahrer Moses Kabaka.
Wir machen ganze Umzüge. Wir transportieren sogar Betten, Tische, Matratzen, Kanister. Einfach alles.
Auch das ist nicht erlaubt. Aber wer Geld sparen will, nimmt das Risiko einer Polizeikontrolle genauso in Kauf wie die Enge im Matatu, meint sein Kollege Jennison Nyagi.
Wartest du an einer Kreuzung auf jeden Fall, bis die Ampel grün wird? In Kenia halten wir uns nicht immer an Vorschriften.
Das ist dann vielleicht genauso typisch wie das Platzmachen, selbst wenn eigentlich kein Platz mehr da ist.
Platz machen, wenn kein Platz mehr da ist, auch eine Facette von nachhaltiger Mobilität. So, und jetzt steigen wir aus, verschnaufen, denn zum Unterwegssein gehört ja auch das Ankommen oder zumindest die Pause, bevor es weitergeht. Innehalten, sacken lassen, Kraft sammeln. Und das war die Echtzeit für heute. Falls Sie jetzt Lust haben, noch mehr von uns zu hören, alle Folgen finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Und uns gibt's auch im Radio. Immer samstags 16.05 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur, dann mit ganz viel neuer Musik. Hören Sie mal rein, ich würde mich freuen. Ich bin Mandy Schielke, danke fürs Zuhören, machen Sie es gut.